Okay, in diesem Vortragsstrang wird es um Administration geben und der erste Vortrag ist von Herrn Lüb.
Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich möchte noch ein paar Worte zu mir sagen und dann Ihnen so heute mal eine Idee geben, was eine IBM mit Linux gerade tut und wie unser Commitment auch zum Thema Linux eigentlich im Konkreten aussieht. Zwei, drei Takte, bevor wir in die Präsentation und die Dinge einsteigen. Mein Name ist Jürgen Löb, ich bin innerhalb der IBM verantwortlich als sogenannter Produktmanager. Produktmanagement heißt, ich kümmere mich um Dinge, die wir neu in den Markt einführen, bis sie dann wirklich selbstständig im Markt laufen und begleite sie so über ihren Lebenszyklus, bis sie dann irgendwann ihren End of Life erreicht haben. Und was ich Ihnen heute vorstellen möchte und vorstellen darf, ist ein Produkt, das wir im letzten Jahr angekündigt haben, unter dem Namen Scale-Out File Services, mit dem wir das Thema File Network Attached Storage einfach versuchen neu zu beschreiben als IBM, weil wir glauben, dass bestehende und aktuelle Lösungen einfach an Grenzen laufen. Lassen Sie mich dazu ein paar Ideen Ihnen präsentieren. Ich würde Sie bitten, dass wir Fragen zum Ende hin sammeln und dann am Ende diskutieren. Ich habe vorgesehen, dass wir so in 40 Minuten mit den Präsentationen durch sind und dann noch 10 Minuten miteinander haben, um ein paar Dinge zu diskutieren. Zunächst mal, warum glauben wir als IBM, dass sich was verändern muss in diesem Markt? Das sehen Sie hier an der Stelle sehr gut. Wir reden über Cloud Computing, wir reden über Web 2.0, wir reden über Datenvolumen. Und wenn Sie an so Dinge denken wie YouTube, dann wollen Sie eigentlich schnell Daten haben. Und was wir auch immer feststellen, wir haben weniger Probleme auf der Prozessorseite, einfach weil die Prozessoren sind alle heute so schnell. Wenn Sie an Xenon-Prozessor mit vier Prozessoren denken, also Quad-Core-Dinge, meistens idle E2 bis 3 Quad. Warum? So viel kriegen wir an Daten gar nicht an die Kisten ran, dass die vernünftig arbeiten können. Und momentan sehen wir, ganz konkret gesprochen, immer mehr den Punkt, dass wir eigentlich uns überlegen müssen, wie kriege ich die Daten in den Griff, weil Prozessorleistung habe ich bis zum Abwinken. Und Sie sehen so mit Schlagworten, wenn wir sagen, unser Data liegt im Netz, wird es immer wichtiger, diese Daten dort sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient zu handhaben. Und wenn Sie jetzt über Datenhandhabung reden, reden Sie ganz am Ende irgendwann über Storage. Das heißt, irgendwo müssen wir die Daten hinlegen und möglichst möglich ist, wiederfinden und im Zweifelsfall auch schnell präsentieren. Und wenn Sie an so eine Storage-Anforderungen denken, müssen Sie einfach darüber nachdenken, wie sieht Ihr Storage dazu aus? Und wirklich jetzt die Box, die drunter steht, oder die Lösung, die drunter steht. Und dazu gibt es nur ein Wort, Extreme. Warum, das will ich Ihnen gleich noch so an einem Beispiel zeigen. Und zwar an einer kurzen Einleitung von einem Film. Es geht jetzt nicht um die detaillierten Inhalte an der Stelle, sondern darum, eine Idee zu geben, was steckt eigentlich drin. Denken Sie eigentlich mal an einen Videoschnitt. Und zwar hochauflösenden Videoschnitt. Und das sind ja so typische Szenen, die Sie überall finden in heutigen modernen Filmen. Sowas fordert ein System richtig heraus. Warum? Da steckt eine ganze Menge an Datenvolumen hinten dran. Und wenn Sie Geschwindigkeit haben, brauche ich Streaming. Was noch viel spannender ist, wie entstehen diese Dinge eigentlich, wenn Sie an die Schnittplätze denken? Weil Sie müssen diese Daten, so einen Stream, irgendwie in einem Netz verteilen, irgendwo den Menschen parallel zugänglich machen, dass die parallel daran schneiden können. Denn nur wenn sie parallel arbeiten können, sind sie auch effizient und können Film günstig herstellen. Und die Frage, die halt an der Stelle entsteht, ist, schaffen wir das mit klassischen Lösungen? Klassischen Lösungen, so Unified Storage Boxes, wo sie halt immer schnellere Caches reinstecken, wo sie hingehen und versuchen, immer schnellere Prozessoren zu finden, immer schnellere Platten. Aber am Ende irgendwo durch Bottlenecks durch müssen. Und eigentlich in die Schere hier reinlaufen. Preis. Und wir glauben als IBM, dass wir was verändern müssen. Nämlich indem wir umstellen von dieser klassischen monolithischen Struktur in eine Art Scale-Out-Konzept. Scale-Out heißt, ich nehme Standardboxen, reihe die nebeneinander und lasse die Arbeit viele tun. Aber Standardkomponenten. Und die Standardkomponenten packe ich wieder zusammen zu der intelligenten Box. Um Ihnen einfach mal eine Idee zu geben, wie entsteht so ein Projekt an der Stelle. Und das ist jetzt kein Joke, was ich Ihnen erzähle, sondern das ist sozusagen der Startpunkt dieser Lösung, die ich Ihnen noch in den nächsten Minuten noch vorstellen werde. Wir haben Kunden, Wir haben von diesen NAS-Filern in der Größenordnung 120, 130 Stück. Und die sagen, ich brauche eigentlich jeden Monat einen neuen, weil ich gar nicht mehr klarkomme. Die sterben an der Stelle Administration. Warum? Sie können nie so einen Filer so einfach hinkriegen, dass sie die Last immer gleichmäßig über alle verteilen. Sondern sie haben irgendwo Hotspots, sie sind ständig als Administrator gefordert, an diesem System am lebenden Herzen zu operieren, Dinge zu verschieben, um das Load Balancing irgendwie sinnvoll hinzukriegen. Denken Sie an Backup. Backup in so einem System macht richtig Spaß, weil wenn Sie es irgendwie verteilt haben intelligent, müssen Sie ja fürs Backup wieder zusammensammeln und denken Sie an einen Crashfall, Sie müssen irgendwas wieder vollständig wiederherstellen. Sowas macht dann richtig Spaß. Und dann, das sind so ein typisches Problem unserer Internetgemeinde. Wir als Menschen, Jäger und Sammler, wir stellen ja alles im Netz ab. Aber mit welcher Aktualität? Wenn ich an meinen eigenen Laptop denke und habe da 15 GB Daten drauf und ich verliere die richtigen 12 GB, garantiere nicht, es passiert nichts. Aber auch gar nichts, weil das die Dinge sind, die ich eh nie wieder anfassen würde. Aber ich habe sie gesammelt und eigentlich will ich sie auch nicht wegwerfen. Und ich weiß nicht, wem es noch so geht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich hier durch die Runde gucke, 95% würden nicken und sagen, ich sammle. Ich bin eigentlich auch Jäger und Sammler. Also richtig wegwerfen, das ist halt schwierig als Mensch. Genau deshalb müssen wir aber was tun, weil die klassischen Systeme unterstützen diesen Sammeltrieb, ja, aber sie helfen mir nicht, ihn im Griff zu behalten. Ja, und das Letzte, was ich gerade angesprochen habe, wenn Sie an Performance denken an der Ecke, sie laufen an Grenzen. Und was wir als IBM getan haben, ist eigentlich Folgendes. Wir haben gesagt, wir müssen uns von dem Gedanken lösen, zu sagen, ich mache alles in der monolithischen Box, hin zum Gedanken, ich baue mir hier vorne ein Grid, also ein richtiges Verarbeitungsgrid. Das Grid übernimmt die Verantwortung für das Filesystem Surfing. Das heißt, ich habe jetzt klassische Rechenknoten und wenn ich mehr Leistung brauche, packe ich mehr Power ins Grid. Und ich habe hier unten ganz einfach dumme Platten in Anführungszeichen. Und wenn ich mehr Platz brauche oder mehr IOs brauche, packe ich mehr dumme Platten dazu. Und nach oben spreche ich einfach die üblichen Protokolle, sodass ich darüber meine Systeme betreiben kann. Wenn wir die Box dann so ein bisschen weiter aufmachen und gucken uns das im Detail an, bauen wir das eigentlich mit Intel-Architektur. Also da sind Intel-Server, da sind irgendwelche klassischen Standardboxen drunter. Und wenn ich mehr Leistung brauche, packe ich mir einfach einen Server dazu. Und zwar einen Standard-Server. Irgendeinen. Die Logik kommt über die Software. Und wenn mir es immer noch nicht reicht, halt noch rein. Und wenn ich mehr Platte brauche, packe ich Platte dazu. Das ist relativ einfach. Und das, was ich so einfach darstelle, so ist es auch in Real Life. Das ist genau das Konzept, das hinten dran steht. Denken Sie noch einfach einen Schritt weiter. Brauche noch mehr Platten oder Platz, um Daten nach hinten rauszulagern, ins Backup, vielleicht in eine hierarchische Datenstruktur, ja, dann packe ich halt was dazu. An dem Standardkomponenten gebe dem Grid ein bisschen mehr und sage, Grid, kümmere dich mal drum. So, dass so ein Leben nicht von alleine lebt, dass wir einmal aufbauen, sondern dass sowas weitergeht, können Sie sich natürlich auch vorstellen, was machen wir nächstes Jahr? Es gibt neue Rechner, neue Prozessoren. Wenn Sie klassische Boxen angucken, müssen Sie eine neue Box kaufen, da passt die alte nicht zur neuen. Sie können die alte nicht erweitern. Bei uns ist es ganz einfach, wenn Sie neue Technologie kriegen, morgen oder übermorgen, ja, dann packe ich halt einen neuen Rechner dazu. Dann heißt der halt irgendwie, ist mir aber egal, weil ich mache die Logik nicht mehr auf der Hardware-Ebene, sondern eine Ebene höher in der Software. Ich kann auch jede beliebige neue Storage-Box dazu packen. Das könnten genauso gut SSDs sein. Ist mir am Ende egal. Es ist eine NASA Storage Box, die halt irgendwie Plattenterminologie spricht. Und das Charmante an der Stelle ist, angenommen, ich bin in dem Zustand, nach 3 Jahren ist mein System veraltet, ich müsste mal was tun und müsste erneuern. Ja, was mache ich dann? Dann nehme ich die neue Box da rein und nehme die alte raus. Für mein Filesystem hier in der Ecke hat sich absolut nichts verändert. Das Ganze mache ich zur Laufzeit. Ich ändere da gar nichts. Ich habe meinen Grid erweitert, sage, ich habe wieder genug Rechenpower und kann diesen Teil da einfach rausnehmen, weil mein Grid läuft ja weiter. Und um zu sagen groß, einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen. So könnte Ihr Filesystem dann aussehen. Ich bin fair an der Stelle. IBM hat auch das noch nicht getestet, dass das in ein Filesystem reingeht. Weil so viel Platten hat die IBM weltweit noch nie verkauft. Und ich habe auch hier ein paar Probleme, dieses Filesystem zu testen. Also, wie gesagt, wir wissen nicht, ob das so ist. Das ist der theoretische Wert, der das System zurzeit hergibt. Aber um Ihnen einfach ein Gefühl zu geben, was heißt für uns groß? Und Sie sehen, da sind ziemlich viele große Zahlen drin. Auch so ein File zu schreiben, ist nicht ganz trivial. Weil da brauchen Sie ein bisschen Physik für. Aber das System kann wachsen. Das ist ein System. Sie können Ihren gesamten Datenbestand in ein System hineinpacken. So, wo ist die Brücke zum Linux? Und zur Welt von heute? Und warum sind wir hier auf der Veranstaltung, nicht auf einer anderen? Dieses Projekt hat sich von vornherein selber Ziele gegeben. Das heißt, wir sind nicht angetreten, um zu sagen, wir machen mal ein Produkt und dann kommen wir in den Markt und sagen, guck mal, wir haben ein tolles neues Produkt. Sondern dieses Projekt ist mit diesem Kunden getrieben, der 120 Pfeile hatte und von vornherein steht diesem Projekt immer zugrunde, mach es besser, wie beim letzten Mal. Was heißt, mach es besser? Wir hatten eben die Geschichte Hardware. Jetzt gucken wir uns mal die Software an, die Logik, die drunter liegt. Das heißt, ich nutze an der Stelle ganz klassische offene Strukturen. Samba, unsere Engine innen drin, die die Business-Logik trägt, die das Filesystem trägt, ist GPFS. GPFS ist das IBM General Parallel File System. Das bei uns hat IBM schlagwortartig immer mit dem Thema High Performance Computing zusammenhängt. Warum? Die Kollegen vom High Performance Computing haben schon seit Ende 90er Jahre sehr früh sich Gedanken gemacht, wie kriege ich eigentlich Systeme auf viele verteilt, dass die miteinander arbeiten können. Wie kann ich so Computing Grid bauen? Wie kann ich so einem Computing Grid eine Struktur zur Verfügung stellen? Das heißt, dieses Produkt, das wir da ansprechen, ist eigentlich schon uralt. Die Kollegen, da haben sich da schon über 12, 13 Jahre Gedanken gemacht, wie kann man sowas tun? Wie kann man sowas eher sehr effizient und sehr verfügbar tun? Und darunter, und jetzt drücken wir so ein bisschen rein, unsere Commitment zu Open Source, nehmen wir nicht irgendein Produkt, sondern wir haben eine Red Hat-Implementierung darunter. Sie sehen, wir sind hier vollkommen offen. Rein theoretisch können Sie das selber nachbauen, so ein System. Sie nehmen eine beliebige Hardware, packen Red Hat Linux drauf, kaufen dieses Produkt und setzen Samba drauf. Dann programmieren Sie ein bisschen, so in der Größenordnung 2 bis 3 Mannjahre, um so eine Grundfunktionalität zu haben. Wenn Sie 10 Mannjahre reinstecken, kriegen Sie so ein System raus, um Ihnen ein Gefühl zu geben, was da an Aufwand drin steckt. Und was wir mitgemacht haben, ist das Ganze auch handhabbar. Das heißt, daneben dran gibt es eine Management-Erweiterung, um diese Produkte überhaupt in den Griff zu kriegen. Warum? Wer Red Hat Linux kennt, kennt noch den Desktop oder sowas, KDE, Schnickschnack. Brauchen wir ja nicht. Was wir brauchen, sind intelligente Tools, Treiber zu steuern. Dieses Tool da, oder dieses Produkt, hat ungefähr 3.500 Parameter. Kein Joke, das ist halt so. Wenn man so ein Computing-Grid hat, dass man über 10 Lokationen spannen will, muss man halt ein bisschen parametrisieren können, damit es die Dinge erfüllt, die wir brauchen. Also haben wir da ein paar Parameter, die wir steuern können. Und Samba und die CTDB, die wollen auch gepflegt sein. Und damit es einfach wird und damit die Kollegen, die von Windows kommen, überhaupt damit umgehen können, gibt es auch eine Management-Erweiterung. Weil rein theoretisch können Sie das alles auf Befehlszeit wunderbar steuern. Geht auch, Sie können das verskripten, so viel Sie wollen. Und wie gesagt, am Ende des Tages bauen wir das, was ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe. Wo steckt die Krux an der ganzen Thematik? Warum treiben wir das Thema nach vorne? Und das ist jetzt nicht Rocket Science, was ich erzähle, sondern das, was Sie da sehen, haben die Kollegen vom HPC Computing Ende der 90er Jahre gebaut. Wir haben im Prinzip gesagt, ich habe 3 oder 4 Verarbeitungssysteme, die arbeiten weltweit zusammen. Wenn Leute weltweit zusammenarbeiten wollen, das wissen sie wahrscheinlich selbst, brauchen sie eine Sicht auf das, was sie tun. Eine virtuelle Struktur, wo sie sagen, das ist der Filebaum, auf diesen Files arbeiten wir alle. Warum? Nur wenn wir gleiche Sicht haben, können wir an den gleichen Dingen arbeiten. Und ich brauche die entsprechenden Logging-Mechanismen, damit das sichergestellt ist nach außen. So, das heißt, im Endeffekt die Benutzer, die auf dieses System zugreifen, kriegen eine einzige Repräsentation. Die kriegen einen Filebaum, egal, wie dieser Filebaum auf die Knoten verteilt ist. Im Extremfall kann es sein, dass dieses Verzeichnis auf dem Knoten gehostet wird, das Verzeichnis auf dem und das Verzeichnis hier unten. Der Benutzer sieht genau das. Er wird es an einer Stelle merken, wenn er auf eine Datei zugreift. Dann muss er nämlich einmal, wenn er in Stuttgart sitzt, als Beispiel in Deutschland, dann kriegt er das Verzeichnis sofort. Und da muss halt das System mal kurz nach USA das Datum holen oder die Datei holen und repräsentieren. Und wenn er darauf zugreift, muss er einmal kurz nach Asia Pacific. Und muss ich die Datei aus Asia Pacific nach Deutschland holen, damit er sie in Stuttgart repräsentieren kann. Für den Benutzer selbst, der weiß nicht, wo seine Datei ist. Er sieht seinen Baum, egal wo er sich am System connectet. Anderes Thema, ich hatte es vorhin angesprochen. Kapazitätsauslastung. Wir haben wirklich eine Trennung zwischen Storage und Verarbeitung. Das heißt, ich kriege so Hotspots eigentlich gar nicht mehr raus. Wo ich einen klassischen Pfeiler einfach habe, ich gebe auf dem Pfeiler eine bestimmte Applikation drauf. Diese Applikation hat eine unangenehme Eigenschaft, die braucht relativ viel File-Access. Das heißt, ich kriege eigentlich meinen Pfeiler gar nicht voll, weil ich gar nichts mehr oben durchkriege. In meiner Lösung sieht die Welt ganz einfach aus. Ich habe Storage und ich habe Verarbeitungseinheiten. Und ich balanciere eigentlich schon durch die Trennung der beiden Dinge schön sauber meine Verarbeitung und mein Storage. Und wenn dann mein Storage zu klein wird, wie vorhin, packe ich Storage dazu. Relativ langweilig an der Stelle. Weil das System ist wirklich dynamisch erweiterbar und das vor allen Dingen online. Ein anderes Thema. Wer schon mit vielen, vielen Files gearbeitet hat, der weiß den Spaß, wenn Sie hier anfangen müssen, in dem Filesystem zu suchen. Und ich rede nicht von Suchen in einer Datei, sondern mal zu sagen, wie viele Textdateien habe ich denn eigentlich in meinem Filesystem? Das macht alles noch wunderbar Spaß, solange Sie nicht über 5 Millionen gehen. Wenn Sie mal ein Filesystem haben, wo Sie 50 Millionen oder vielleicht 100 Millionen Files-Einträge haben, da haben Sie Ihren Spaß dran. Und auch da den Kollegen von HPC sei Dank. Auch die haben früh mit dem Thema zu kämpfen gehabt und haben auch an der Stelle eine Lösung gefunden. Die Lösung heißt einfach, wir haben im GPFS einfach so eine Art virtuelle Datenbank eingebaut. Stellen Sie sich kein Datenbankprodukt vor. Das sind viele, viele kleine Files, wo ich einfach die Beschreibung der Dateien standardisiere. Und dann brauche ich nicht mein Filesystem über den Zustand meiner zu fragen, sondern ich frage diese virtualisierte Datenbank und sage, sag mir doch mal, wie viele Dateien vom Typ X sind da drin. Wann wurden die geändert? Wenn ich sowas wissen will, kann ich das parallel auf so ein virtuelles System tun und dann geht das ratzfatz. Das hat Suchzeiten, 15 bis 20 Millionen Files kann es scannen pro Minute, wenn sie 4 oder 5 Knoten haben mit so einem Grid. 20 Millionen Files pro Minute. Das heißt, sie haben kein Problem, ihr Filesystem, auch wenn es 200 Millionen Einträge hat, und das ist ziemlich viel, in 10 Minuten zu screenen. Stellen Sie sich einfach mal vor, was Sie im Potenzial auf einmal haben. Sie sind schnell, auch beim Suchen. Und was Sie dann natürlich machen können, ist sowas ganz Einfaches. Speicherklassen bilden. Warum? Ich weiß ja, wie es in meinem System aussieht. Durch die Schnelle kann ich mir leisten, 2-3 Mal am Tag mal durchzugehen und einfach mal zu sagen, okay, ich habe hier Dateien, die brauche ich sehr oft, die müssen irgendwo Datenbank sein oder es muss Videostream liegen, müssen auf sehr schnellen Umgebungen liegen. Dann habe ich Sachen wie zum Beispiel Präsentationen, Dokumente. Wenn ich denen mittelschnelle Platten gebe, können die auch leben. Und dann habe ich vielleicht Daten, die habe ich mal ein halbes Jahr nicht angefasst, die lege ich auf ganz billige oder ganz ordinäre Platten, alte Platten, die irgendwo in der Ecke stehen, lasse da dümpeln. Und wenn die Dinger dann 2 Jahre kein Mensch mehr angeguckt hat, so wie ich meinem Laptop Dateien aus 2001 drauf sind, dann migriere ich sie einfach sogar ganz aus dem Filesystem nach raus, physisch, wobei ich lasse den Link drin. Das heißt, wenn dann irgendwann einer feststellt, die Datei hat er zwar 3 Jahre nicht angefasst, aber nach 3 Jahren fällt ihm ein, jetzt bräuchte ich genau die eine Datei. Dann sieht er sie zwar oben in seinem Filesystem, aber er kriegt sie nicht mehr subsecken, und jetzt muss das System die Datei aus dem Bandpool zurückholen. Und dann haben sie eben eine Lieferzeit von 1,5 bis 2 Minuten. Aber das Ding kommt. Das heißt, der Benutzer verliert nichts, der sieht seine Datei im Filesystem, kriegt sie halt nur vom Band geliefert. Und den Charme muss man sich vorstellen. Warum? Band kostet keinen Strom. Und wenn wir über Green Efficiency reden, und da reden heute viele von Stromkosten, dann ist es immer noch die günstigste Lösung, Dinge, die man nicht braucht, auf dem Band liegen zu lassen. Und wenn dann wirklich einer kommt, dann hole ich es halt mal vom Band. So sieht sowas hinten dran aus. Ich habe einfach mal die Tür ein bisschen weiter aufgemacht. Das heißt, Sie gehen nicht als Administrator physisch dahin oder tun etwas, sondern auch die Administration wird automatisiert. Das heißt, Sie definieren Regeln und Ihr System handhabt alle Files nach diesen Regeln. Regel heißt nichts anderes als, ich habe eine Placement Policy, wo ich sage, okay, bestimmte Endungstypen landen zum Beispiel im Goldpool. Alle anderen landen sowieso standardmäßig in dem Silberpool. Angenommen, mein Goldpool wird zu voll, dann sage ich eine Regel, sag, pass auf, geh zweimal am Tag gucken, wenn der Pool zu voll wird, über 90%, sieh zu, dass er wieder auf 70 kommt und schmeiß alles raus, was älter ist wie 30 Tage, also länger wie 30 Tage nicht benutzt wurde. Wenn du bei 70 bist, bricht die Aktion ab. Oder hier zum Beispiel. Ich sage einfach, ich definiere irgendeinen Timestamp, 2 Jahre, dann gehe ich durch mein System durch, wenn er diese Schwelle erreicht hat, suche mir Dateien, die größer sind wie 1 Megabyte, was macht nicht Sinn, kleinste Dateien rauszuheben, weil die macht mein Fallsystem ja nicht leerer. Gehe durchs System durch und hole mir die großen Dateien aus dem System raus und lege die auf den Band, sodass ich Ruhe kriege und wieder Platz im Fallsystem. Ja, und da unten ist die Regel für Mutige, immer für die mutigen Administratoren. Ich lösche mal richtig. Ich gehe mal richtig in den Fallsystem rein und schmeiße weg. Das ist die mutigen Regel. Also ich habe das bei Banken schon vorgestellt. Da sagen die näher, wir können nichts löschen, aus. Sag ich immer, ich weiß, das ist aber die Regel, wir sind ein Admin-Kurs. Das ist für die mutigen Admins hier unten, die wirklich auch sich trauen, mal was zu löschen. Es hilft enorm, auch ein Fallsystem aufzuräumen. Um Ihnen eine Idee zu geben, was ist die Mächtigkeit von so einem System? Und das ist jetzt nicht Theorie, sondern sowas läuft. Und das ist jetzt allerdings schon wieder 4 Jahre alt. Also Sie sehen, die Entwicklung geht weiter. Sowas haben wir gebaut, real. 2 Petabyte-Filesystem, also etwas größer. Sie sehen, man braucht für sowas Physik. Am Ende des Tages lösen Sie das nicht ohne Physik. Und wenn Sie genug Physik haben, kriegen Sie auch richtig Durchsatz aus dem System raus. So ein System kann 126 GB Streaming-Daten liefern. Also kontinuierliche Load. Und das bauen sie halt mal nicht eben her nach, weil sie brauchen auch ein paar Server, die ihnen die Last abnehmen. Reden wir nochmal ganz kurz 2, 3 Sätze zum Thema Vereinfachung. Build-in-Methoden. Stellen Sie sich einfach mal vor, Ihr System ist groß genug geworden und es wird alt. Wir altern. Und gerade IT muss mal ausgetauscht werden. Es wäre doch ganz schick, wenn ich das ganz einfach halbautomatisch machen könnte. Ich bringe sozusagen einen neuen Platz rein, sage dem System, zieh mal um von alt auf neu. Und zwar, wenn es geht, ohne dass der da oben, nämlich der Nutzer, was davon mitkriegt. Und wenn du deinen Umzug beendet hast, stoppen wir deine Synchronisation, arbeiten nur noch von neuen und schmeißen die alten aus dem System. Mein Benutzer hier oben weiß eigentlich gar nicht, dass was passiert ist. Wäre doch eine ganz schicke Lösung als Administrator. Stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, wie einfach das wird für Sie. Keine Systemunterbrechung, keine Gedanken machen, wann und wie, welche Hardware-Technologie. Ich nehme immer die, die aktuell ist. Gucken wir uns kurz das Thema Backup an. Backup ist ja auch spannend in so Filesystemen. Wir haben es vorhin mal angesprochen, ich habe 150 Millionen Files. Vielleicht auch mehr. Und die Anzahl wächst ja, gerade so in der Web 2.0-Gedanken, die Anzahl wächst dramatisch. Ich kenne Kunden in der letzten Zeit, die haben Wachstum von 100% year over year. Das heißt, wenn die heute 15 Millionen Files haben, dann weiß ich, dass die 5 Jahre spätestens meine Kunden sind. Einfach unter dem Gesichtspunkt, das Wachstum zwingt die in so Lösungen hinein. Warum? Weil sie mit den klassischen Methoden Snapshot einfach irgendwann auch an Grenzen stoßen. Und was wir können durch unser System, dass wir eben wieder richtig screenen können, wir können wieder Backup machen. Ich kann wieder hingehen und suche einmal mein Filesystem durch, was hat sich in den letzten 4, 5, 6, 7 Stunden geändert und die Dateien hole ich aus dem System raus und sichere sie klassisch weg. Und wenn ich sie brauche, respawn es einfach wieder. Das ist ja nur eine File. Das ist eine File, wie wir sie früher einfach hatten und so gehandhabt haben und irgendwann andere Methoden uns überlegen mussten, weil wir mit dem Screening nicht mehr hingekommen sind. Und das ist für unsere Videokunden momentan schwerpunktmäßig LAN-free. Warum? Wenn Sie dann HDTV denken, dann hat so ein Film schlappe 150 GB pro Film oder auch größer. So ein animierter Film, wie sich ihm am Anfang da gezeigt hat, der hat in Real, in Vollauflösung 250 GB. Dann schiebt man halt direkt über das LAN. Also das ist ganz schick und ganz elegant. Vor allen Dingen kann ich die Technologien jederzeit frei kombinieren. Sagen wir, das ist der GAU des Administrators. Filesystem geht richtig verloren. Stellen Sie sich einfach vor, Ihr File-Server ist mal weg. Und Sie müssen von Scratch aufbauen. Das ist so immer der GAU. Aber auch da haben wir dran gedacht, weil wir gesagt haben, wir müssen Administration vereinfachen. Ich nutze dort wieder Technologie an der Ecke. Nämlich indem ich hingehe, ich baue erstmal ein Meta-File-System auf, das ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Das heißt, ich baue ein File-System auf, das virtuell leer ist, aber das Links hat. Wenn ich dieses Filesystem habe, kann ich ihm Fragen stellen und kann dem Filesystem sagen, liest du um Gottes Willen nicht alles, aber hol doch mal die Dateien, die du in den letzten 5 Tagen aktiv angefasst hast. Warum? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, damit sich 80-90% meiner Benutzer zufriedenstellen und mein Filesystem eigentlich wieder läuft. Und für die, die Dateien brauchen, die nicht in den letzten 5 Tagen angefasst wurden, ja, die holen dann Hand on Access, das heißt, die hole ich dann dynamisch vom Tape. Oder ich gebe dem System einen Auftrag und sage, wenn wir mal hochgeschaltet haben, holen wir noch einen 6. Tag, einen 7. Tag, einen 8. Tag. Vielleicht dann die letzten 20 Tage. Und wenn ich dann nach 20 Tagen sage, mein Filesystem ist eigentlich nur zu einem Drittel gefüllt, mal gucken, ob einer die alten Daten braucht. Weil ist das so ein Löb, der eh 2 Drittel von seinen Daten nie mehr braucht. Kann ja sein. Und dann wird es im System gar nicht auffallen, dass die Daten nicht mehr live drin sind. Oder noch ein ganz anderes Beispiel, einfach mal zu sagen, was könnten wir uns noch vorstellen? Schauen wir uns einfach mal so ein System an. Angenommen, wir hätten ein System, das hier beliebig skalierbare Performance hätte. Wir könnten uns an der Stelle ja auch vorstellen, ich nehme irgendwelche iSCSI-Mounts in meinem VMware als Beispiel, sondern ich hänge einfach alles auf die IP-Adresse und lege alles ins NFS und sage einfach an der Stelle, nutzen wir doch einfach NFS-Technologie und dann kann ich, ohne dass ich irgendetwas in FreeMotion einstelle, meine virtuellen Maschinen über den gesamten Cluster schieben. Warum? Ich habe immer genug Performance und brauche mich um die ganze Skripterei nicht zu kümmern. Und ein weiterer Schritt, den wir als IBM an der Stelle gegangen sind, stellen Sie sich einfach mal vor, wenn Sie das Modell sich anschauen. Das ist ein Horror unter dem Gesichtspunkt Support. Warum? Sie hätten mal die IBM als Ansprechpartner, da müssen Sie mit Red Hat reden, da müssen Sie wieder mit der IBM reden, da müssen Sie mit der Open Community Gespräch führen und dann soll das auch noch alles zusammenarbeiten. Macht das wirklich Spaß für den Kunden? Und deshalb haben wir gesagt als IBM, sowas wollen wir von der Support-Seite genauso begleiten. Für uns als IBM ist dieser Stack hier eine Lösung. Wir bieten genau für diesen Stack ein Support-Package. Das heißt, Sie haben die einzelnen Produkt-Supports. Wenn Sie ein Problem mit dieser Lösung haben, sprechen Sie die Kollegen hier an. Und wir als IBM kümmern uns um diese ganzen Details, die hinten dran stehen. Das heißt, wir kümmern uns darum, Themen im Open-Source-Teil zu lösen, wir kümmern uns um Red Hat und wir kümmern uns um die Zusammenarbeit der Komponenten. Sie haben nur einen Kontakt, nur einen Ansprechpartner. Macht die Sache dann auch wieder handhabbar, weil anders haben Sie keinen Spaß an so einer Lösung. Das ist übrigens auch die Challenge, der nachbauen will. Denken Sie immer beim Nachbauen dran. Das erste Aufbauen ist einfach. Die Pflege ist die Herausforderung. Lassen Sie mich noch 2, 3 Worte zum Thema Verfügbarkeit loswerden. Verfügbarkeit aus unserer Sicht oder in der neuen Welt heißt, es gibt keine Faulenzer mehr, also nicht so aktiv-passiv-Kombination, sondern bei uns sind immer alle aktiv. Alle arbeiten, alle beteiligen sich an der Leistungserbringung. Wenn mal einer der GAR ausmacht, dann übernimmt einer im Grid die Leistung. Ich weiß vorher nicht, welcher Member das oder welcher Teilnehmer es sein wird. Das Grid organisiert sich selber, ist Teil des Grids. Denken Sie noch an eine andere Ecke, Verfügbarkeit. Sie sehen, ich kann hier relativ dynamisch zum Beispiel in der Blades-Umgebung einfach Blades rein und rauspacken, wenn meine Kopfleistung zu wenig wird. Das ist relativ einfach. Warum? Ich sage einfach mal im Grid, da habe ich hier zwei neue Knoten aufgebaut, rein, fertig. Na? Ich kann mein System. Okay. Anderer Beispiel, ich hänge Platten dazu, dann habe ich halt mehr Platz. Und wenn ich mehr Platz und mehr Durchsatz brauche, hänge ich halt wieder Blades dazu. Es ist relativ einfach. Furchtbar langweilig an der einen Stelle. Aber was ganz spannend ist aus unserer Sicht, ist das Thema, wie gehen wir mit dem Thema Migration in der Welt um? Was wir bieten an der Stelle ist, wir haben diesen Stack so erweitert, dass wir im Prinzip einen aus dem Grid rausnehmen, hochheben auf einen neuen Softwarestand. Nächsten raus, rein, rein, raus. Wenn wir alle Knoten migriert haben, mit diesem gesamten Software-Stack, lege ich einen Schalter um. Schalter um heißt, ich stoppe für 2 Sekunden die Anwendung und sage, hier, hast du eine neue Version. Und dann läuft das System weiter. Das heißt, ich mache eine Migration in der voller Fahrt, ohne wirklich irgendwo mal einen Shutdown oder einen Reboot zu machen. Und das ist spannend, wenn Sie daran denken, dass so Systeme Web 2.0 eigentlich nie mehr abgeschaltet werden. Sie haben keine Chance, eine Auszeit zu kriegen. Denn sagen Sie mal der weltweiten Internetgemeinde, Sie wollen mal kurz eine Viertelstunde rebooten. Dann waren Sie die längste Zeit online. Ich springe mal das Thema Hochverfügbarkeit ein ganz klein wenig. Ich will Ihnen noch einen kurzen Eindruck geben, wie sieht das System aus und was haben wir mitgeliefert an der Stelle? Das heißt, ich mache jetzt mal die Box auf, wenn Sie das Ding administrieren wollen. Wie sieht es eigentlich innen drin aus? Ich habe ja gesagt, die Schnittstelle ist für uns zentral. Wir haben an der Stelle, und das sehen Sie hier, das ist jetzt wirklich mal ein Screenshot von heute Morgen von unserem Testsystem in Mainz. Sie sehen, das ist die Oberfläche und wer Windows-Administrator ist, erkennt viele Windows-Themen da drin. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als einfach diesen gesamten Software-Stack. Und Sie sehen hier die Zeilen, hier ist unser GPFS, da ist es CIFS, da sind Protokolle. Einfach wirklich in einer Oberfläche zusammengefasst. Sie steuern von außen dieses gesamte System. Sie monitoren und überwachen das System in einer zentralen Umgebung. Gucken wir uns mal einfach ein paar Protokolle an und da sehen Sie zum Beispiel, aha, Sie haben die entsprechenden Protokolle zur Verfügung. Da ist ein FTP-Protokoll. Und was wir da beeinflussen können über ein Panel, ist einfach die Parameter. Das heißt, die gehen nicht wirklich in ein System rein, sondern sie kriegen Panels, wo sie die zentralen Dinge steuern können. Und die Panels sind so hart, das heißt, was sie im Panel einstellen, wird grundsätzlich im System gepflegt. Das heißt, sie können zwar immer noch von Hand da was editieren, nur das Panel kommt dann und sagt, wipe out, ich cheffe. Ja? Ein paar Dinge können sie unten zwar mit Skripten versuchen anzufassen, aber dann kommt ihr Panel und räumt auf. Weil das sind für uns kritische Parameter und da dürfen Sie machen, was Sie wollen, aber nur über das Panel. Hat noch einen anderen Charme, alles was im Panel läuft, wird auch automatisch gelockt. Weil das ist, wie gesagt, das ist extrem systemkritisch. Wenn Sie an den Stellen hier rumbasteln, kann es sein, dass Ihr System stehen bleiben würde. Und wenn wir glauben, dass es so ein Parameter ist, dann wird er nur über dieses Panel veränderbar gemacht. Ein anderes Thema und jetzt sehen Sie so den Link. Da sind Ihre Platten. Und das sind unsere Pools. Ja? Also das heißt, sie steuern auch diese ganze Zuordnung. Was ist Physik? Was ist Logik? Aus diesem Panel heraus. Indem sie als Administrator an einer Stelle nämlich diese Relation schaffen. Irgendeinen Loon packen sie zu irgendeinem Pool. Und das ist die einzige Stelle, wo sie wirklich Physik mit Logik koppeln. Danach sind sie nur noch abstrakt. Danach arbeiten sie mit irgendwelchen Pools, mit Platz. Wie es im Detail aussieht, sehen sie nur an der einen Stelle, als Administrator. Und deshalb können Sie auch sehr leicht Physik austauschen, wenn Sie nämlich hier irgendwo eine neue Physik zur Verfügung stellen, sagen, zieh mal um, dann schmeiße ich einfach die alte Physik raus. Es ist eine Lösung. Und was Sie dann machen können, drill down, immer tiefer, immer mehr in die Technik und Sie können sich die Dinge da entsprechend anschauen. Was natürlich auch dazugehört, ist Performance Monitoring. Das heißt, Sie sind auch in der Lage, jetzt wirklich grafisch eine Aussage zu treffen. Hier zum Beispiel über einen 3-Monats-Zeitraum. Sie sehen, ich habe heute Morgen den letzten Ausdruck zugezogen. Das ist unser Testsystem in Mainz. Und die Spitzen, die Sie da sehen, sind einfach Testumgebungen. Da haben wir Testläufe auf unserem System gehabt, wo wir dem System mal Last vorgegaukelt haben. Aber Sie können halt sehr, sehr leicht Trendanalysen machen an der Stelle für Performance, also für die Last vorne in den Köpfen. Und das, was Sie hier sehen, können Sie ganz genauso gut fürs Filesystem machen. Wenn Sie sehen, aha, mein Filesystem wächst, ich muss frühzeitig einsteigen. Ja, und einfach um eine Theorie zu machen, ich habe Ihnen vorhin Policies gezeigt. Das ist ein Ausdruck aus dem aktuellen Policy-Set, das wir in Mainz realisiert haben. Das sind also reale Policies, die auf diesem Testsystem laufen, wo wir die Daten im System hin und her migrieren. Auch das machen Sie direkt in einem Panel. Sie brauchen da nicht irgendwelche Skripte oder sonst irgendwas zu schreiben an der Ecke. Und Sie sehen an der Stelle, wo steckt die Performance? Wir scannen 1 Billion Files in 95 Minuten. Stellen Sie sich einfach vor, ich mache mehrere Knoten, dann geht es immer schneller. Das heißt, Ihr Filesystem wächst mit uns, umgedreht unser System wächst mit dem Filesystem. Und Sie sind eigentlich nur noch davon bestimmt, am Ende des Tages, wie viel Geld Sie haben, um das Filesystem abzubilden. Was wollen Sie sich leisten? Weil das System wächst mit. Auch in relativ große Dimensionen, ohne dass wir da Dinge verändern müssen. Und es geht weiter. Glauben Sie mir, es geht weiter. Wir werden noch viele, viele Ideen da reinbringen, noch viele Veränderungen, noch Erweiterungen reinbringen, um dieses System wirklich als so eine zentrale Pfeilbasis in einem Unternehmen nutzbar zu machen. Und an der Stelle würde ich Ihnen dann einfach anbieten, dass wir vielleicht das eine oder andere noch diskutieren. Wollte an der Stelle aber noch eins Ihnen mitgeben. Das ist eine Anforderung, die Gartner 2007, und zwar Juli oder Dezember 2007 gesagt hat. Wenn Sie mal das mappen mit dem, was ich Ihnen gerade in den letzten 40 Minuten habe, nahezubringen, werden Sie viele von den Dingen wiederfinden, die Gartner für 2012 erwartet. Das heißt, ich denke, wir sind mit unserem System ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, wir können damit auch wirklich eine Plattform für so offene Systeme zur Verfügung stellen und vor allen Dingen auch eine Konsolidierungsplattform für Dateisysteme für die Zukunft. Und wie gesagt, Sie müssen nicht groß anfangen. So ein System kann 15, 20 Terabyte im Einstieg haben und Sie skalieren in der Ebene, ohne dass Sie architekturelle Änderungen machen, ohne dass Sie eine Downtime haben, in den Petabyte-Bereich. Denken Sie einfach mal drüber nach, ob Sie so eine Anwendung bei sich finden. Und jetzt würde ich Ihnen die Chance geben, einfach noch ein paar Dinge mit mir zu diskutieren, wenn Sie Lust haben. Ach so, ja, Technik. Genau, für die Diskussion dann bitte mit Mikrofon, damit wir den Livestream übertragen können.
Ich hätte gleich 3 Fragen. Und zwar die erste Frage, wie groß oder was ist der kleinste Sperrblock?
Bitte?
Die kleinste Sperreinheit.
Die kleinste Sperreinheit liegt im GPFS und kommt darauf an zwischen 64K und 256K.
Also wird nicht auf Dateiebene gesperrt, sondern es wird auf Blockebene gesperrt?
Auf Blockebene, Sie können, also die Sperrung läuft so, der Block, der gerade geschrieben wird, ist gesperrt. Und wenn das System in den nächsten Block springt, können Sie sofort im Block, also im nachfolgenden Block weiterarbeiten.
Okay. Die zweite Frage ist Lizenzkosten für das gesamte Produkt und für GPFS alleine.
Das ist eine hochpolitische Frage.
Ja klar, Realität.
Aus dem einfachen Grunde, sind Sie Business-Anwender, sind Sie öffentliche Anwender, sind Sie Universitäter?
Sagen wir Business, Business.
Okay, dann haben Sie einen speziellen Satz bei der Softwaregruppe. Ich würde Sie bitten, nachher, ich sage Ihnen gerne einen Preis, aber hängt von Ihrem Software-Schlüssel ab. Größe, okay. Unternehmen und
ja, wird die Lizenzierung dann über die Nodes gemacht?
Nein, nur die Knoten im System zählen okay. Wir. Also nicht die, die dranhängen. Weil wir nach außen nicht GPFS reden, sondern nach außen CIFS NFS. Wir zählen nur die Knoten unten drin.
Okay, danke.
Habe ich eine Frage überhört? Sie hatten 3 Fragen, oder? Okay.
Gut, dann stelle ich mal selber eine. Hier an der Uni wird für das im Prinzip ähnliche Szenario AFS benutzt. Wie vergleichen Sie das Projekt jetzt zu AFS? Und die zweite Frage ist, wie verhält sich das System bei, sag ich mal, etwas schmalbandigeren Links zwischen verschiedenen Standorten, also wenn ich zwei Grids hätte?
Gut, also beantworte ich erstmal die erste Frage, AFS. AFS sitzt ja in dem Bereich hier. NFS, IBM, GPFS. Sie können es natürlich erweitern, das sagte ich ja auch, indem Sie selber da was draufsetzen, dann ist es im Prinzip das Gleiche. Der Unterschied, den wir sehen als IBM, ist, wir packen das zusammen und garantieren, dass es zusammen funktioniert. Das ist eine, ich sag mal, eine wartungsarme Lösung für den Kunden am Ende des Tages. Einfach, Sie können das alles selber tun. Aber glauben Sie mir, Sie werden keinen Spaß dran haben. Weil ich sehe das an dem, was unsere Kollegen im Development hier geleistet haben. Das Ding zu pflegen, ist eine echte Herausforderung. Und was wir eben durch das tun, dass was ein weltweites Offering ist, wir sammeln diese weltweiten Dinge einfach ein und dadurch können wir das auch entsprechend darstellen. Nur dadurch geht es durch diese weltweite Thematik. Weil wie gesagt, können Sie alles selbst bauen. Die Spannung steckt nachher in den Pflegeteilen, weil Sie haben Security-Patches, Sie haben Abhängigkeitsbeziehungen und was wir hier gelernt haben in dem ganzen Projekt ist, Sie haben auch Microcode-Abhängigkeiten, an die man am Anfang gar nicht denkt. Und das macht die Sache so spannend. Also bei uns geht kein System raus, das nicht 100% getestet ist. Da ist nicht jede Hardware drin. Da ist ganz ausgewählte Hardware. Auch an der Stelle ganz ausgewählte Hardware. Weil es gibt wirklich hunderte von Abhängigkeiten. Nicht zehn. So, zu dem zweiten Thema. Verfügbarkeit, Anbindung, Bandbreite. Da gehe ich auch mal zwei Folien zurück an der Ecke. Die Kollegen von HPC, und das ist nicht neu mit dem Produkt, sondern das haben wir jetzt in der Zwischenzeit seit 12 Jahren, die Lösung, haben sich sehr früh Gedanken gemacht, wie lasse ich denn so System miteinander reden? Die Kommunikation hinten dran nennt sich daraus Cluster Mount. Das ist ein extrem effizientes Kommunikationsprotokoll, um Ihnen ein Gefühl zu geben, Sie kriegen das auf dünne Bandbreiten zum Beispiel ungefähr auf doppelte bis dreifache Performance, was ein NFS auf der gleichen Leitung leisten würde. Gegen ZIFS haben wir ungefähr einen Faktor 15. Sie brauchen auch da nicht nochmal extra irgendwelche Konverter, sondern diese Systeme sprechen eh auf Block-Level miteinander und können auch sofort mit kleinen Bandbreiten umgehen. Wie gesagt, die HPC-Kollegen sei Dank, die haben entwickelt, wie wir noch richtig schmale Bandbreiten hatten, wie wir noch mit ISDN-Leitung gesprochen hat und 128 Kilobit schon viel war. Und die haben sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was das Thema Kommunikation angeht. Beantwortet das Ihre Frage?
Fragen.
Dann danke für Ihre Zeit und ich hoffe, ich konnte so eine Idee geben, dass auch eine IBM, ich sage mal, über Open Source Community nicht nur redet, sondern Open Source wirklich real in Produkten einsetzt und dass wir mit den Dingen auch versuchen, im Markt einen Fuß zu fassen.